Detektor FM. Zurück zum Thema.
Er ist einer, der, wenn er morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, eine Gasmaske trägt, wegen der Pollen und seiner Allergie. Er ist einer, von dem andere denken, er trüge im Büro einen Schlafanzug. Er hat einen Wecker in der Sakkotasche. Ja, sein Schlafanzug ist eigentlich ein Sakko. Einen Wecker, der klingelt, wenn Tea Time ist. Er ist sonderbar. Er ist aber auch charismatisch und er ist genial. Der britische Computerpionier, Biologe und Nerd Alan Turing. Der Grafiker Robert Deutsch hat ihn so gezeichnet, wie ich ihn gerade beschrieben habe, in seiner grafischen Biografie, die Turing heißt. Robert Deutsch, hallo.
Hallo, grüß dich.
Robert, du magst Nerds, das weiß ich. Warum magst du Nerds?
Nerds sind sehr eigen und leben in ihrer eigenen Welt. Und ich glaube, das ist etwas, was mich sehr daran interessiert und was mich auch an Turing interessiert hat.
Aber dann könnte man sie doch erst recht links liegen lassen, wenn sie in ihrer eigenen Welt leben.
Aber weil sie eben so ausbrechen, sind sie so interessant, also für mich.
Weil du von außen drauf schaust oder würdest du sagen, du bist auch ein Nerd in irgendeiner...
Ich denke
schon. Also vielleicht kein Computer-Nerd, kannst ja auch ein Grafik-Nerd sein.
Ich bin ein Grafik-Nerd auf jeden Fall. Also ich verbringe sehr viel Zeit mit Illustrationen und meiner eigenen Welt und deswegen ist es auch eine eigene Art von nerdiger Welt.
Und ist Alan Turing ein Nerd, der dich schon lange fasziniert hat? Wie kamst du drauf, über ihn jetzt dein Graphic-Novel-Debüt zu machen?
Drauf gestoßen bin ich 2012, als er 100. Geburtstag feierte, oder die Welt vielmehr seinen 100. Geburtstag feierte. Und da bin ich auf ihn aufmerksam geworden und dachte mir, das ist eigentlich eine Geschichte, die erzählenswert ist und habe mich dann einfach an das Material gestürzt und habe gesagt, ja, das ist mein Thema.
Ich würde sagen, die Geschichte ist erzählenswert, weil sie viele Facetten hat. Natürlich, Alan Turing ist ein Vordenker der künstlichen Intelligenz. Er hat mitgeholfen, die Enigma zu entschlüsseln. Ja. Aber er ist auch eine tragische Figur im Privaten. Er war homosexuell, hatte große Probleme damit. Ist es diese Verquickung quasi, die dich interessiert hat an ihm?
Auf jeden Fall.
Diese verschiedenen Ebenen?
Auf jeden Fall, also die Verquickung dieser verschiedenen Ebenen und natürlich auch der Kontext in dieser Zeit, also dass jemand angefangen hat, über etwas nachzudenken, worüber sich kaum jemand Gedanken gemacht hat und dann natürlich die politische Lage zu der damaligen Zeit, die ihm dann zum Verhängnis wurde, war genug Stoff für mich gewesen, dass ich gesagt habe, der ist so interessant, da muss was drüber erzählt werden.
Was war denn die politische Lage? Was ist ihm denn passiert, als rauskam, dass er eine homosexuelle Beziehung hat?
Er ist ja Geheimnisträger gewesen und stand natürlich dann im Fokus des Geheimdienstes. Und
Geheimnisträger, weil er eben fürs Militär gearbeitet hat?
Genau, weil er für das Militär gearbeitet hat und die Enigma entschlüsselt und eben auch an den ersten Computern gearbeitet hat, die ja rein militärisch genutzt worden. Und das war natürlich zu der damaligen Zeit ein großes Geheimnis und wurde zurückgehalten. Und deswegen hat natürlich der Geheimdienst darauf geachtet, dass solche Leute nicht ausbrechen. Weil damals war ja auch der Kommunismus, der Kalte Krieg im Fokus. Und solche Leute wurden dann eben über einen Kamm geschert. Und Homosexuelle wurden deswegen auch verfolgt und auch nicht ernst genommen. Oder man hatte Angst, dass sie Staatsgeheimnisse verraten könnten.
Und letztlich hat man Homosexualität dann auch als Krankheit gesehen, die man heilt mit Hormonen zum Beispiel, die er nehmen musste. Es ist in deinem Buch sehr schön beschrieben und gezeichnet, was diese Hormone mit Alan Turing gemacht haben, die er nehmen musste. Wie recherchiert man denn sowas? Weil klar, es gibt Sachbücher über sein Leben, Biografien, es gibt Dokumente über ihn und von ihm. Du musst es dir aber auch vorstellen können und letztlich eine Bildsprache dafür finden. Wie bist du da rangegangen?
Also ich habe erstmal gesucht, das war gar nicht so einfach, überhaupt was über die damaligen medizinischen Vorgehensweisen zu finden. Ich bin damals nach Berlin gefahren, ins Schwule Museum und habe auch da lange recherchiert und gelesen und habe auch den Leiter dort gefragt und er meinte, da gibt es wenig drüber. Und ich habe anhand der Biografie von Andrew Hodges eben auch rauslesen können, was passiert, wenn man eine Hormonbehandlung bekommt als Mann oder als Frau und habe mich dann weiter mit Medizinern unterhalten, die eben gesagt haben, ja, was passiert, wenn du Hormone einnimmst, dann wirst du eben dick, also deine Konstitution verändert sich und ja, so habe ich mir eben auch ausgemalt, das ist natürlich auch auf eine dramatische Art und Weise übertrieben im Buch, ne, dass du dann wirklich aufgehst und dass sich deine Libido verabschiedet, was ja auch wahr ist, Aber ob das jetzt so extrem ist, das habe ich natürlich ein kleines bisschen übermalt, aber es ist eigentlich extrem.
Letztlich
da gibt es nichts zu fragen, ja.
Letztlich ist es natürlich auch eine dramatisierte Geschichte im Sinne von, es ist eine Geschichte, die einen reinzieht und die einen mitnimmt durch dieses Leben. Und da musst du natürlich als Zeichner auch Entscheidungen treffen. Klar, das muss jeder Biograf und sich irgendwie ein Bild dieser Person machen, ob jetzt geschrieben oder gemalt. Und ich habe das Gefühl, das Bild, das du von Alan Turing zeichnest, das beinhaltet einen sehr einsamen Mann. Das zeigt einen sehr einsamen Mann. Einen Mann, der sich von vielen Menschen dann missverstanden fühlt und der sich deshalb dafür interessiert, wie können wir denn Maschinen bauen, die intelligent sind? Mhm. Maschinen, die gegen diese Einsamkeit helfen. Mhm. Siehst du ihn so?
Ich sehe ihn da schon so. Ich meine, er ist ja als Kind war er ziemlich viel alleine gewesen. Er war schon immer ein Nerd, der im Außen vorgelassen wurde und in meiner Geschichte beschreibe ich ja auch die Beziehung zu seinem guten Jugendfreund, den er ja damals verloren hat, der in jungen Jahren gestorben ist. Und das war so einer der ausschlaggebenden Punkte für mich oder auch für ihn, emotional eben an so ein Thema ranzugehen und künstliche Intelligenz eben auf so einer Ebene zu erschaffen oder darüber nachzudenken.
Alan Turing hat ja den Turing-Test geprägt. Also ein Test, um rauszufinden, ob eine Maschine als intelligent gilt oder nicht. Da setzt man eine Versuchsperson an ein Gerät, heute würde man sagen vor ein Chatprogramm. Und diese Person chattet dann mit zwei Individuen, sagen wir einfach mal. Eine davon ist menschlich, eine davon ist eine Maschine. Ja. Und die Person muss rausfinden, wer Mensch, wer Maschine ist. Und wenn die Fehlerrate hoch ist, dann hat diese Maschine den Turing-Test bestanden, dann ist sie nämlich nicht unterscheidbar von dem Menschen.
Genau.
Dieser Turing-Test ist bis heute nicht so richtig gut erfüllt worden von einer Maschine. Es gibt da immer ein bisschen Streit, weil natürlich das Setup vom Test variiert. Aber glaubst du, dass Alan Turing jetzt schon sehr zufrieden wäre mit den Maschinen, die wir haben?
Also ich glaube, wenn er jetzt in die Zukunft reisen könnte von damals nach heute, dann wäre er, denke ich mal, schon begeistert von dem, was eigentlich passiert ist, seitdem er angefangen hat, darüber nachzudenken. Allein die Computerwissenschaften, das Internet, dieser ganze Austausch, irgendwo ist es ja ein großes Gehirn, was existiert durch das Internet. Und ich glaube, wenn er das sehen könnte, dann wäre er, denke ich mal, schon recht zufrieden damit.
Wäre er zufrieden, weil die Einsamkeit tatsächlich zurückgeht, wenn Menschen irgendwie Roboterhunde zu Hause haben, mit denen sie interagieren oder sich über Skype zum Essen verabreden, weil sie nicht zusammen essen können?
Das wäre natürlich traurig. Also aus der Sicht gesehen ist es schon einsam. Vielleicht ist es ein Teil von ihm, was er auch an den Tag gelegt hat. Aber ich denke mal, das, wie wir es nutzen können oder wie die Maschinen uns zur Verfügung stehen, da denke ich mal, wäre er ganz zufrieden drüber.
Weil wir die Maschinen so nutzen können, wie wir es wollen? Also die geben ja schon einiges vor.
Ja, ja, na klar. Aber ich meine, am Ende, also wir sind schon Sklaven der Maschinen geworden irgendwo. Also gerade der Mobiltelefone, wo wir sagen, oh Gott, wir verbringen ganz schön viel Zeit damit. Also dieser Black Mirror, der uns ständig irgendwie vor die Nase gehalten wird. Das ist natürlich auch eine Seite, die kann man jetzt positiv oder negativ sehen, würde ihn vielleicht erschrecken, weiß ich nicht.
Wie siehst du Alan Turing im Vergleich zu anderen Nerds, die jetzt sich auf große Bühnen stellen und die neue Vision präsentieren? Mark Zuckerberg, der sich auf die Facebook-Entwicklerbühne stellt und sagt, okay, wir wollen Gedanken analysieren und daraus dann eine Textnachricht verfassen. Oder Elon Musk, der sagt, okay, wir müssen, wir können ins Weltall fliegen für ganz, ganz wenig Geld und jeder kann das machen bald. Haben die Nerds von heute das Format von Alan Turing?
Ja, ich denke schon. Ich meine, die betreten ja alle Neuland und deswegen kann man nie genau sagen, wo es am Ende hingeht. Also das, was am Ende passiert und was in der Zukunft daraus gemacht wird, das ist ja dann entscheidend oder was man daraus zieht. Und ich denke, so im Vergleich zu Turing sind das auch alles Wegbereiter. Ob man das jetzt auch positiv oder negativ sehen kann auf die Zukunft, denke ich schon, dass sie auch wichtig sind für uns.
Ich verrate jetzt nicht viel damit, wenn ich sage, dass Alan Turing Selbstmord begangen hat. Mhm. Er hat in einen vergifteten Apfel gebissen. Ich verrate nicht viel damit, weil das Buch auch damit beginnt. Mhm. Dieser angebissene Apfel ist ja ein wahnsinnig starkes Symbol geworden. Mhm. Ist er das? Also er ist auf ganz, ganz vielen Geräten heutzutage ein angebissener Apfel. Ist er das wegen Turing?
Das ist nicht der Apfel. Also es gibt ja die Theorie, dass der Apfel von dieser Firma eben auf diesem Apfel basiert, aber das stimmt eigentlich nicht. Es war ja am Anfang mal eine Kirsche gewesen, die irgendwie nicht so richtig als Symbol funktioniert hat. Deswegen wurde ein Apfel draus gemacht.
Aber der Apfel war tatsächlich mal regenbogenfarben, ne?
So, der war mal regenbogenfarben. Ja, das Gay wurde eigentlich passt es irgendwie wie die Faust aufs Auge, aber es ist eigentlich nicht die Geschichte. Also den Ding gibt es dazu, dass man sagt, okay, man ist darauf gekommen über Turing, aber es ist nicht die wahre Geschichte.
Turing, nicht ganz die wahre Geschichte, sondern er gibt zu, er hat sie ein bisschen dramatischer gezeichnet, als sie war. Turing heißt das Buch von Robert Deutsch über das Leben des Computerpioniers Alan Turing. Vielen Dank, Robert, dass du bei uns im Studio warst.
Ich danke auch.
Unterstützen? Detektor FM/danke.